Es heißt, Totgesagte leben länger. Dieser Satz hat auch an der Börse oft Gültigkeit. Value-Aktien erleben ein fulminantes Comeback, das sich auch gerade im laufenden Jahr deutlich beschleunigt fortgesetzt hat. Trotz der sehr starken Performance der letzten drei Quartale sehen Experten ein nach wie vor großes Nachholpotenzial. Aber was ist heute ein klassischer Value-Titel? Ist überhaupt die Abgrenzung in Growth und Value in der bisherigen Definition noch gerechtfertigt? Diese Fragen besprechen wir heute mit Dr. Manfred Schlumberger, der uns live aus Frankfurt zugeschaltet ist. Herr Dr. Schlumberger ist Leiter Portfolio Management und Vorstand bei Star Capital. Grüß Gott, Herr Dr. Schlumberger, ein herzliches Grüß Gott nach Frankfurt.
Schönen guten Tag, hallo.
Ihr Thema bei unserem heutigen Fonds im Fokus lautet: Die Welt in zwei Lager, warum alte Value- und Growth-Definitionen nicht mehr zählen. Das Interview führt Stefan Schrödel, den ich hier im Studio in München begrüßen darf. Er ist Senior Analyst bei Fonds Consult. Ich freue mich auf einen angeregten und interessanten Austausch. Bitte sehr.
Herr Dr. Schlumberger, hallo auch nochmal von meiner Seite.
Schönen guten Tag.
Value Investing hat ja seit der Finanzkrise eine historische Dürreperiode erlebt. Viele Investoren hat diese Underperformance in ihren Grundfesten erschüttert. Im Zeitalter der Disruption heißt es, bräuchte es neue Denkmodelle. Is it this time wirklich different?
Also ich glaube nicht, dass man wirklich neue Denkmodelle braucht. Man musste einfach die letzten Jahre die Augen aufmachen und den Verstand einschalten. Und dann hat man einfach gesehen, dass sich natürlich ein unglaublicher Strukturwandel in den letzten 10, 15 Jahren in den Volkswirtschaften vollzogen hat. Wir haben heute einen IT-Sektor, ein Technologiesegment, was eine unglaubliche Bedeutung bekommen hat. Stichwort Digitalisierung. Und das sieht man ja schon, wenn man einfach mal in den S&P 500, in den Index mal reinguckt. Da sind heute die Technologieunternehmen bei 27%. Allein die FANG-Aktien mit Microsoft machen so ungefähr 22-23% aus. Und da sieht man schon diese enorme Bedeutung, die dieser Sektor gewonnen hat. Und der ging natürlich zu Lasten von anderen Sektoren. Und ein ganz klassisches Beispiel ist natürlich der Finanzsektor, der spätestens seit der Finanzkrise massiv in der Krise ist. Und zum Beispiel der Finanzsektor war ja vor der Finanzkrise, zählte der zu den Wachstumssektoren. Heutzutage käme keiner mehr auf die Idee. Bei den Indizes fliegt er dann einfach raus und landet dann schließlich im Value-Segment. Und da ist natürlich die Frage, weite Teile des Finanzsektors sind das natürlich nicht. Also wenn ich mir angucke, die Banken hier in Deutschland und in Europa, das einzige Teil des Geschäftsmodells, der funktioniert, ist das Investmentbanking. Das haben die hier runtergefahren. Also von daher, das ist jetzt nicht unbedingt das Segment, was auf Dauer und nachhaltig outperformen wird. Das kann in so einer Phase, wie wir es jetzt auch gesehen haben, mal temporär besser laufen. Aber das wird trotzdem, Stichwort Qualität, nicht langfristig outperformen. Also generell würde ich sagen, es ist einfach wichtig zu schauen. So sage ich jetzt mal, ich kaufe ja auch nicht ein halbtotes Pferd, nur weil es billig ist, sondern ich muss dem Pferd mal ins Maul schauen, ob das Pferd noch laufen kann, noch rennen kann. Und dann gucke ich, ob der Preis einigermaßen stimmt. Also ich muss das tun, was eigentlich schon die Urväter des Value Investings gemacht haben, wie Benjamin Graham oder später dann Warren Buffett. Ich muss einfach gucken, dass ich gute Unternehmen zu einem günstigen Preis kaufe. Darauf kommt es an.
Auf Basis klassischer Value-Kennzahlen wie Price to Book, Price to Earnings oder Price to Sales war ja Value jetzt im Sommer 2020 so günstig wie zuletzt in der Technologieblase. Und just erlebt Value ja auch ein Comeback. Growth-Aktien haben eine andere Performance. Aber das Value zeigt sich vor allem die relative Stärke in der Performance, zeigt sich aber eben genau in Energy, in Rohstoffen, in Materials und auch im Finanzsektor. Also gerade in den Sektoren, denen Sie jetzt auch so ein bisschen die Qualität abgesprochen haben. Ist es Ihrer Meinung nach nachhaltig oder wird sich das wieder normalisieren?
Ja, das ist ja völlig normal nach so einem fürchterlichen Einbruch, wie wir ihn letztes Jahr gehabt haben, im Frühjahr durch die Corona-Pandemie. Aber danach hat der Markt ja sehr, sehr schnell begonnen, davon auszugehen, wir werden uns irgendwie aus dieser Krise wieder herausarbeiten. Das ist so eine typische Hoffnung, Optimismus, die Erwartung, dass wir irgendwann Impfstoffe bekommen. Das hat sehr, sehr früh angekommen. Also diese zyklischen Aktien, die haben eigentlich schon im Mai letzten Jahres begonnen zu laufen. Die klassischen Corona-Verlierer, würde ich sagen, die haben ein bisschen länger gebraucht. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich die zwei Faktoren allerdings, dieser eine Faktor, Stichwort Konjunkturerholung, Aufschwung. Das ist etwas, was klassischerweise natürlich diese zyklischen Value-Titel bevorteilt. Das ist aber völlig normal. Das ist empirisch relativ gut belegt. dass Value-Aktien und Value-Branchen dann besser performen, wenn es mit der Konjunktur kräftig nach oben geht. Lässt es dann sukzessive ein bisschen nach, kommen eher defensivere Sektoren ins Spiel, wie der Konsumsektor oder auch der Versorgersektor. Also das ist ein normaler Ablauf. Und das Zweite, was dann dazu kommt, sind die Zinsen. Wir sehen ja auch so eigentlich erst so im Herbst letzten Jahres beginnend, dass auch die Zinsen am langen Ende zumindest ein bisschen gestiegen sind. Und das ist natürlich ein zweiter Faktor. Auch das ist einigermaßen empirisch belegt, der positiv ist eher für Value-Aktien. Und ich habe vorhin ja schon den Finanzsektor erwähnt und es ist ja umso offensichtlicher, dass der natürlich, wenn die Zinskurve ein bisschen steiler ist, dann natürlich auch überproportional profitiert. Also ganz klar, zyklischer Aufschwung, den wir im Augenblick haben, davon profitiert natürlich zyklisches Value. Wie gesagt, jetzt kommt eher oder die letzten Monate kommen eher die Corona-Verlierer, die einfach am stärksten im Dienstleistungssektor und im Lockdown gelitten haben, die kommen dann. Und solange wir dieses Umfeld haben, wird sich das auch fortsetzen, sodass auch quasi nur diese reinen Value, diese Deep-Value-Titel dann outperformen werden. Aber das wissen wir auch aus der Historie, das wird nicht ewig sein. Wenn wir irgendwann mal wieder eher in ein ruhigeres, schwächeres, konjunkturelles Wasser zurückkehren, ich denke mal eher so an diese säkulare Stagnation, die wir ja eigentlich nach der Finanzkrise hatten, dann wird es natürlich auch eher, wird dieser extreme Rückenwind, den diese zyklischen Value-Titel im Augenblick haben, natürlich auch sukzessive wieder rausgehen.
Sie hatten Zinsen und Value angesprochen. Das Narrativ ist ja, Value is short duration, Growth is long duration. Jetzt ist es für die Banken und die steilere Zinskurve offensichtlich, dass das von Vorteil ist. Warum, aber was mir nicht ganz klar ist, warum ist es für eine Amazon, für eine Facebook, für die Fangs, für Microsoft, was macht es für die für einen Unterschied, wo das Zinsniveau ist?
Also die Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist es in der Tat so, dass es für die keine wirklich so große Rolle spielt. Wir haben gesehen, diese Marktreaktion auf den Zinsanstieg sind auch dann die ganzen Technologieaktien runtergekommen. Allerdings ein Teil dieser Technologieaktien, gerade auch die Facebooks, Amazons, Apples, Alphabets, Microsoft, haben sich schon wieder kräftiger erholt, sind also quasi wieder an den Höchstständen wie vor diesem, sage ich jetzt mal, temporären Einbruch. Vielleicht muss man ja grundsätzlich nochmal sagen, wie hängt es zusammen? Dieser empirische Beleg ja durchaus, dass Wachstumsunternehmen überproportional leiden, wenn die Zinsen steigen. Das kommt nämlich daher, dass man sagt, okay, ein Wachstumsunternehmen hat ja stark wachsende Gewinne in der Zukunft und je niedriger der Zins ist, mit dem ich die abdiskontiere, umso vorteilhafter. Das heißt, wenn der Zins steigt, eher nachteilig. Und der zweite Faktor ist natürlich das Thema Fremdkapital. Na, auch das eine Unterstellung bei den meisten Wachstumsunternehmen. Und wenn Sie sich an das, oder der ein oder andere, der sich an das Jahr 2000 zurückerinnert, da gab es jede Menge sogenannte Wachstumsunternehmen, die haben überhaupt nichts verdient und hatten nur Schulden. Die wären natürlich massiv getroffen bei steigenden Zinsen. Aber wie gesagt, die Sie angesprochen haben, ein nicht unerheblicher Teil dieser Fängeraktien, eine Alphabet, eine Apple, die hat genügend Cash auf die Bilanz, die trifft das nicht. Ich glaube, da war wichtiger der Umstand, dass natürlich die Investoren extrem übergewichtet sind in diesem Segment. Und das heißt natürlich, dass man da, wenn da so ein bisschen mal das Momentum nach unten geht, dass man da dann halt auch schnell verkauft. Ich denke, das war der Grund für diese deutliche Korrektur, die wir da vor ein paar Monaten gesehen haben.
Ich möchte gerne die Frage nach der Krise oder Dürreperiode des Value Investings vielleicht noch ein bisschen präzisieren. Ist es nicht vielmehr vielleicht eine Krise des quantitativen Factor Investings, dass vor allem Faktoren wie Price to Book, Price to Earnings eben quantitativ nicht mehr funktioniert haben? Man hat ja viele fundamentale Value Manager gesehen, die eben gerade auch in die Fangs und so relativ frühzeitig schon rein sind und eben sich nicht in diesen Low PE Aktien verloren haben über die letzten Jahre.
Ja, das ist sicherlich so. Der Value Begriff ist ja durchaus heterogen und ich würde sagen, da gibt es so, sag mal, seit Anfang der 90er Jahre, als Pharma und French quasi den Value-Faktor quantifiziert haben und dann auch empirisch ja belegt haben, ist Value quasi ein bisschen verengt worden. So nach dem Motto, niedriger Kursbuchwert, niedriges KGV, das reicht schon. Aber ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr primitiver, naiver Ansatz von Value, der keineswegs ja dem entspricht, was die Gründerväter des Value-Investings und dieser vor allen Dingen Benjamin Graham mal definiert haben. Die haben damals schon gesagt, guck aufs Geschäftsmodell, guck, wie die Firma aufgestellt ist, guck auf den Burggraben, der um das Unternehmen rum ist, der dem eine gewisse Marktstellung bietet. Also das ist eigentlich alles nichts Neues, sondern das ist einfach sehr stark auf diesen quantitativen Ansatz von Value verengt worden. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass der natürlich damals nach dem Platzen der Dotcom-Blase 2000 dann ja bis zur Finanzkrise exzellent funktioniert hat. Ich musste eigentlich nur alles kaufen, was niedrig bewertet ist, und ich habe outperformed. Aber wie das halt so ist, mit der Finanzkrise ist das dann zu Ende gegangen. Also ganz klar, das ist ein Problem des primitiven Value-Ansatzes, würde ich sagen.
Sie hatten das Thema Burggraben angesprochen, führt dann zu Qualität, Profitabilität. Was ist Ihrer Einschätzung nach die beste Kennzahl und die besten Kennzahlen, um jetzt diese Faktoren systematisch abzugreifen?
Also wir haben empirisch bei uns in der Kapitalmarktforschung so ziemlich alles untersucht, was es so an Qualitäts-, Profitabilitätsfaktoren so gibt. Und es kommt eigentlich das raus, was teilweise man auch in der Literatur findet, dass so Indikatoren wie Kapitalrendite, also Return on Invested Capital, Free Cash Flow Rendite, das sind eigentlich Faktoren, die ganz gut helfen, das zu quantifizieren. Der beste Indikator, den wir in der empirischen Analyse der letzten 40 Jahre ausgekriegt haben, war die Profit Margin, die Bruttogewinnmarge, also quasi der Ertrag des Unternehmens aus dem originären Geschäft, aus dem Kerngeschäft. Also das ist grob gesagt der Umsatz minus den Selbstkosten, den Produktionskosten des Unternehmens, wieder geteilt durch den Umsatz. Das war eigentlich das Maß, was da eigentlich empirisch das beste Ergebnis geliefert hat. Aber wie gesagt, die anderen beiden Faktoren sind auch nicht schlecht. Und die muss ich dann einfach kombinieren mit einer Bewertungskennzahl. Und da macht es auch Sinn, jetzt nicht bloß Buchwert zu nehmen, sondern da gibt es Besseres, weil ich Buchwert natürlich Verzerrungen habe, auch Verzerrungen, die insbesondere Wachstumsunternehmen benachteiligen. Stichwort immaterielle Vermögensgüter, die man ja sofort abschreiben muss, Patente, Software etc., während so klassisches Industrieunternehmen halt seine Abschreibung verteilen kann. Das heißt, von daher ist ein struktureller Bilanzierungsnachteil, den Wachstumsunternehmen haben, deswegen auch eine gewisse Benachteiligung. Wir gucken bei den Bewertungskennzahlen, Bewertungsmaßstäben eher auf Enterprise Value zu EBITDA, also Unternehmenswert in Relation zum Ertrag vor Zinsen, Abschreibungen und so weiter, Steuern, also quasi den Kernertrag, den originären Ertrag eines Unternehmens. Und die Kombination hilft uns eigentlich sehr, sehr stark, das Universum zu selektieren und kleiner zu machen, um dann auf der Basis uns die Unternehmen dann ganz genau anzuschauen.
Heißt es, dass man sich ausschließlich auf diese Bewertungskennzahl fokussiert oder tut man trotzdem den Price-to-Book, die Price-to-Earnings doch noch mit berücksichtigen, aber immer in geringerer Gewichtung dann?
Ja, also die gucken wir uns selbstverständlich auch an. Es ist einfach nur, wir sind globaler Asset Manager, allerdings mit einer beschränkten Mannschaft. Wir haben jetzt nicht 100 Analysten, die Welt screenen. Und da hilft natürlich so eine Datenbank enorm, das Universum auf ein Maß zu reduzieren. Ich spreche jetzt mal vielleicht von 200, 250 Unternehmen, die wir uns dann ganz genau anschauen. Und da hilft natürlich so ein Raster. Aber ganz klar, natürlich gucken wir auch bei manchen Unternehmen auf Kursbuchwert oder KGV. Manchmal passt die ein oder andere Kennzahl nicht optimal, hängt auch wieder vom Sektor ab oder vom Unternehmen. Also da sind wir durchaus flexibel. Wir gucken uns eigentlich diese breite Palette durchaus an. Aber wie gesagt, empirisch war es eigentlich so, dass diese Profitabilitätskennzahl, Gross Margin auf der einen Seite und eben als Bewertungskennzahl Enterprise Value zum EBITDA eigentlich zumindest empirisch die besten Ergebnisse geben.
Grundsätzliche Frage in der Umsetzung eines quantitativen Ansatzes, wie Sie jetzt auch im Screening beschrieben haben, sollte der Faktoransatz industrie- und sektorneutral sein? Also sollte man den Schwerpunkt auf den Selektionseffekt legen oder muss ein aktiver globaler Ansatz, den Sie ja auch fahren, explizit auch Allokationswetten eingehen?
Also ich würde sagen, für einen passiven Anlagemanager, der mit Indexfonds arbeitet, ist das völlig okay, dass er da ein Angebot macht, eher sektorneutral das zu machen. Das ist völlig in Ordnung. Das ist der Sinn auch passiven Anlegens. Als aktiver Investor, als aktiver Anleger finde ich das jetzt nicht ganz in Ordnung. Ich meine, wenn ich outperformen will, dann muss ich im Prinzip alle Möglichkeiten nutzen. Und da gehört natürlich der Sektor mit dazu. Das haben wir ja gerade jetzt auch in den letzten Monaten gesehen. Da ist es natürlich schon wichtig, bestimmte Sektoren, die überproportional profitieren, überzugewichten. Und dieser Ansatz, sage ich jetzt mal, sektorneutral, nur so ein bisschen Aktienpicking zu machen, ich würde sagen, das ist so ein Ansatz, den viele große Kapitalanlagegesellschaften deswegen machen, weil sie damit natürlich nicht allzu weit von der Benchmark abweichen. Und das ist ja gerade, wenn ich einen starken Vertrieb habe, kann ich mir das erlauben. Da muss ich ja nicht vorne sein, sondern da reicht es, wenn ich mich so ein bisschen in der Nähe der Benchmark bewege. Aber wir sind definitiv kein solcher Benchmark-Schmuser.
Das gilt dann auch auf Länderebene, denke ich, weil insbesondere die USA ist ja wohl wesentlich teurer als Europa beispielsweise.
Ja, also das gilt definitiv auch für die Länder oder Regionen. Der Regionbegriff ist, glaube ich, noch wichtiger als der Länderbegriff. Und es ist klar, die Region Nordamerika, USA ist insgesamt sehr, sehr teuer. Das ist keine Frage. Aber ich muss natürlich auch da gucken, wo ich was finde. Wir sind natürlich entsprechend USA untergewichtet, aber wir haben ja auch einiges im Energiesektor investiert aktuell oder schon vor einiger Zeit, sind also entsprechend übergewichtet. Wir haben mal vor zwei Monaten eine Aktie gekauft, die zufällig so heißt wie ich selbst, Schlumberger, ein Ölservice-Unternehmen, der relativ spät dann kommt, wenn sich die Energiepreise erholen. Sowas finde ich in den USA, das finde ich jetzt in Europa eher nicht. Also da ist dann Stockpicking ganz klar im Vordergrund. Ansonsten muss ich einfach schauen, da habe ich natürlich ein Übergewicht in Europa, in Schwellenländern, weil ich da natürlich überproportional jetzt zum Beispiel auch zyklische Unternehmen finde, die jetzt von der konjunkturellen Erholung überproportional profitieren.
Können Sie ein bisschen die Sektorgewichte noch ein bisschen mehr ausführen? Sie hatten Energie angesprochen und vor dem Hintergrund, wir haben den Standard & Poor's auf All-Time-High, wir haben den Nasdaq All-Time-High, wir haben einen Ölpreis, der sich rapide Richtung 100 zuzubewegen scheint. Die Rohstoffpreise, die Holzpreise, alles ist auf historischen Hochständen. Wo finde ich denn noch Value?
Also ich fange mal an mit dem Rohstoffsektor. In der Tat, die Rohstoffpreise sind schon kräftig gestiegen. Allerdings die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ groß, dass sie noch weiter steigen werden. Weil wenn wir uns anschauen, diese Unternehmen, die haben in der Vergangenheit immer den Fehler gemacht, dass sie sehr, sehr schnell wieder massiv investiert haben. Dann ist irgendwann die Nachfrage wieder runtergegangen und dann hatten sie wieder ein Problem. Daraus haben die gelernt. Also diesmal investieren die eher nicht das, was man aktuell sieht. Also sehr, sehr wenig. Die haben einfach Angst, sondern die freuen sich, dass sie bei diesen Rohstoffpreisen unglaublich viel Geld im Augenblick verdienen. Die sitzen also massiv auf Cashflow. Die Gewinne explodieren jetzt in diesem Jahr und die sind sehr, sehr vorsichtig zu investieren. Ansonsten die Nachfrage, die allerdings auf dieses, ich behaupte jetzt mal, überschaubare Angebot trifft, die steigt natürlich. Ich meine, der Trend zur E-Mobilität ist ja nicht mehr aufzuhalten. Und da sehen wir natürlich eine massive Nachfrage nach bestimmten Industriemetallen, Kupfer, Nickel, Lithium, Palladium. Das sind natürlich Sachen, das wird noch weiter steigen. Und das trifft natürlich auf ein Angebot, was im Augenblick nicht massiv ausgeweitet wird. Dann kommt noch ein weiterer Faktor dazu, das Thema Nachhaltigkeit. Es macht ja Sinn, ökologische Nachhaltigkeit, dass man diese Unternehmen auch dazu bringt, dass sie stärker ökologische Gesichtspunkte in der Produktion berücksichtigen. Aber wir müssen uns halt im Klaren sein, das bedeutet natürlich auch, dass die Produktion teurer wird. Das heißt, eines ist klar, je nachhaltiger die werden, umso nachhaltig teurer wird es natürlich auch. Und das ist, aus meiner Sicht, sind diese Unternehmen enorme Profiteure. Und bereits heute bei diesen Rohstoffpreisen, würde ich sagen, sind die immer noch extrem günstig bewertet. Aber die haben noch Potenzial. Und ich würde auch davon ausgehen, mit den weiter steigenden Rohstoffpreisen, das gilt auch für den Ölpreis, werden die weiterhin überproportional profitieren.
Höhere Rohstoffpreise führt uns dann auch gleich zum Thema Inflation, die ja zumindest langsam anzieht. Ob sie dann transitorisch ist, wird sich noch herausstellen. Da würde mich auch Ihre Einschätzung dazu interessieren. Gilt, man sagt ja, hohe Inflation ist eigentlich gut für Value und schlecht für Growth auch. Aber jetzt schaue ich mir die Margen von den Growth-Unternehmen an. Sie haben keine Verschuldung, sie besitzen eine Preissetzungsmacht. Da fällt es einem schwer, ein Argument zu finden, warum das jetzt schlecht für Growth sein soll.
Ja, also bei den Growth-Unternehmen muss man halt stark differenzieren. Also wir haben auch heute im Nasdaq viele Technologieunternehmen, die kein Geld verdienen, sondern die einfach gehypt werden, weil halt im Moment natürlich das Thema Digitalisierung in ist. Aber da ist natürlich die Frage, ob alle diese Unternehmen dann auch wirklich langfristig A, überleben und B, auch dann wirklich profitabel werden. Diese Unternehmen leiden extrem überproportional. Das ist kein Zweifel. Dann gibt es auch Unternehmen wie Tesla, die, glaube ich, jeder kennt. Das ist ein klassischer Hype, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, Tesla verdient im Kerngeschäft kein Geld. Tesla verdient ausschließlich Geld durch den Verkauf von CO2-Zertifikaten und sie verdient Geld dadurch, dass Elon Musk den Bitcoin recht geschickt weiß, wie er den Bitcoin-Kurs manipuliert. Also durch diese zwei Faktoren verdient Tesla Geld. Da muss man genau hinschauen. Das wird nicht bleiben. Man sieht es auch, das hat sich teilweise im Kurs ja schon ein bisschen korrigiert. Solche Unternehmen werden Probleme haben. Aber gucken wir jetzt mal auf ein Unternehmen, was man eigentlich auch typisch als Wachstumsunternehmen einschätzen würde, was das ja eigentlich auch war. Und es ist BioNTech. Das, glaube ich, kennt jetzt jeder, dieses Unternehmen. BioNTech hat bis letztes Jahr kein Geld verdient, weil die haben nur Geld vernichtet, unheimlich viel in Forschung und Entwicklung investiert. ein typischer Wachstumswert. Verdient kein Geld, aber könnte sein, das wird irgendwann mal eine Perle. Dummerweise sind das immer nur wenige. Also war noch nicht klar letztes Jahr, dass es die BioNTech dann sein wird. Wir haben jetzt Anfang des Jahres in BioNTech investiert. Wir haben damals die Profits uns angeschaut. Die Analysten hatten dann auch ein bisschen niedrigere Erträge. Aber wir haben einfach mal geguckt, was ist denn auch zu erwarten, was so ein Teilmonopolist, und das waren ja kurze Zeit die ersten, und dann auch noch den wirkungsvollsten, neben Moderna den wirkungsvollsten Impfstoff, haben einfach mal geguckt, was ist denn da schon an Profit zu erwarten und was kommt jetzt sukzessive noch dazu. Und wir haben damals ein Kursgewinnverhältnis, ich nehme jetzt mal das KGV, von 7 ausgerechnet. Das ist ein klassischer Value-Wert. Und das ist so quasi, in dem Augenblick kann ich natürlich als Value-Investor in sowas auch investieren. Wir haben uns in der Zwischenzeit immer mal wieder was verkauft, weil wir irgendwann im Höhenflug dann auch mal misstraut haben. Aber bis jetzt war es eher falsch. Und wenn wir jetzt sehen, dass wir auch in künftig wahrscheinlich jedes Jahr neu wieder geimpft werden, ist das natürlich eine fantastische Geschichte. Und da kommt dann Value mit Wachstum zusammen. Gut, wenn irgendwann mal die Reddit-Gemeinde dann auch statt GameStop mal BioNTech kauft, dann werden wir uns natürlich spätestens dann verabschieden.
Das wäre jetzt eben die nächste Frage gewesen, ob Sie es mal noch halten, weil es ist ja dementsprechend eben stark gestiegen, BioNTech. Und es ist ja auch irgendwie zum Momentum-Aktie geworden. Und es scheint ja, dass viele Value-Investoren dem, dass Value wieder Momentum wird nach mehr als einer Dekade, dem tendenziell eher misstrauen. Oder wie sehen Sie das?
Also wie gesagt, wir haben es auch schon ein bisschen reduziert. Aber die Bewertung ist natürlich immer noch auf dem jetzigen Niveau einigermaßen attraktiv. Aber nochmal zu den Technologieaktien oder zu den Fang-Aktien. Das ist halt der große Unterschied zum Jahr 2000. Dort waren fast alle dieser großen Technologieunternehmen, hatten kaum oder wenig Gewinn oder gar keinen Gewinn gemacht und waren einfach extrem gehypt. Und das ist ganz klar der Unterschied. Und deswegen sind diese Vergleiche, die man gerne trifft, nach dem Motto, der Markt ist ja so furchtbar überbewertet, und alles ist genauso schlimm wie 2000, der führt in die Irre. Da muss man einfach differenzieren. Ja, es gibt solche Unternehmen im Technologiebereich, eine Tesla habe ich ja auch genannt, die sollte man eindeutig meiden. Das ist ein Hype und da wird man irgendwann als Investor, wenn man nicht rechtzeitig rauskommt, die Rechnung präsentiert bekommen. Aber ganz klar, auch nicht alle Fang-Unternehmen. Ich würde jetzt mal die Alphabet hervorheben, eine Apple sicherlich noch, wenn man da halt natürlich auf der einen Seite auf die Bewertung guckt. Eine Apple, die hat ein 25er KGV, das Gewinnwachstum ist eher höher. Das sind natürlich Maßstäbe, die sind auch für den klassischen Value-Investor noch attraktiv. Gut, bei einer Amazon, beim jetzigen Kursniveau, Facebook, da muss ich mir schon Gedanken machen. Das käme für mich jetzt als value-orientierten Investor nicht in Frage angesichts dieses Bewertungsniveaus. Und das ist immer so ein bisschen diese Abwägung, das ist ja auch nicht neu, zwischen auf der einen Seite Bewertung, nehmen wir mal KGV durchaus, das kennen ja auch die meisten, und auf der anderen Seite Gewinnwachstum. Und das ist so eine alte Relation, sage ich jetzt mal. Ist das Unternehmen in der Lage, ein höheres Gewinnwachstum zu erzielen, als jetzt zum Beispiel sein KGV darstellt oder zumindest in der Nähe zu sein, dann kann ich das immer noch kaufen. Aber ist da eine eklatante Lücke zwischen den beiden? Also sprich, das Gewinnwachstum ist dramatisch niedriger wie die Bewertung des Unternehmens, Stichwort KGV, dann sollte ich das Unternehmen eher meiden.
Also ich höre da jetzt nochmal raus, Sie hatten Tesla angesprochen, AMC, GME, die ganzen MEM-Stocks, das würden Sie eher als gesondert sehen, ist von der Kapitalisierung auch nicht entscheidend, denke ich, für den Gesamtmarkt, aber das ist für Sie ein lokales Phänomen dann eher und befürchten keinen Übergriff auf den Gesamtmarkt, was diese Exzesse angeht in dem Bereich.
Das sehe ich eigentlich eher nicht. Wie gesagt, es sei denn, da müssten jetzt der Zins massiv steigen, aber das sehe ich nicht. Im Gegenteil, würden wir uns jetzt irren, sage ich jetzt mal, die Impfstoffe wirken nicht. Kann ja sein, es kommt eine Mutation, die uns wieder in den totalen Lockdown zurückbringt. Das ist ein Horrorszenario, ist nicht meins oder ist nicht unser Szenario. Aber wenn wir uns das vorstellen, dann ist ganz klar, dann würden natürlich diese zyklischen Aktien, diese zyklischen Value-Aktien, die ja von dieser Wiedereröffnung der Wirtschaft profitiert haben, die würden natürlich brutal wieder eine auf die Mütze bekommen. Aber in dem Augenblick würden sofort wieder die IT-Unternehmen, die Technologieunternehmen profitieren, weil genauso wie die profitiert haben im letzten Frühjahr, würden die wieder profitieren. Also von daher, das sehe ich nicht. Und wenn wir annehmen, dass wir, ich denke, wir haben jetzt eine gewaltige Konjunktur, wir haben einen Boom, hat im Industriesektor schon begonnen. Jetzt beginnt der Boom im Dienstleistungssektor. Ich denke, das Ganze trägt uns bis weit ins nächste Jahr, wahrscheinlich bis Ende nächsten Jahres hinein. Und dann ist halt irgendwann die Frage, wie ist dann die Wachstumserwartung? Denn dann wird es ja eher runtergehen. Und dann ist die Frage, wie stark geht es wieder runter? Kehren wir dann wieder zurück in dieses Umfeld der säkularen Stagnation, wie ich sie gerne bezeichne? Und wenn dann aber gleichzeitig die Inflation relativ hoch ist und auch nicht im gleichen Maße runtergekommen ist, wie ich das glaube, gerade wenn wir an den Rohstoffpreissektor denken, und wir kämen in so ein Stagflationsszenario hinein, okay, das würde natürlich den Markt dann insgesamt massiv treffen. Aber sehe ich im Moment nicht. Eher, was ich erwarte, ab so Ende nächsten Jahres wird die Konjunktur sich dann auch weltweit wieder abschwächen. Und dann ist durchaus wahrscheinlich auch die Zeit für den ein oder anderen Qualitätswert, der jetzt vielleicht nicht der Hyperwachstumswert ist, aber der noch zu einer einigermaßen vernünftigen Bewertung dann zu bekommen ist.
Zum Abschluss, würden Sie sich zu einer Prozentangabe Stagflation, Stagnation hinreißen lassen, wie da Ihre Einschätzung ist?
Also auf Sicht bis weit ins nächste Jahr, Boom, Wirtschaftsboom, erst Industrie, dann Dienstleistungssektor. Aber klar, das wird irgendwann dann so ein bisschen sich abschwächen. Das wäre aber erst mein, sagen wir mal, 80%-Szenario. Danach würde ich vermuten, so ab, wie gesagt, viertes Quartal nächsten Jahres, konjunkturelle Abschwächung. Und das ist dann eher so ein Szenario eines bescheidenen Wirtschaftswachstums und wahrscheinlich aber auch noch mit einer einigermaßen überschaubaren Inflation. Aber halt nicht mehr mit diesen niedrigen Inflationsraten. Also dieses 1% Inflationsraten, das müssen wir uns aus dem Kopf schlagen. Das wird es nicht mehr geben. Das wird eher so 2-3% werden. In USA vielleicht auch 3-4%. Und das ist ja das Schöne. Das werden die Zentralbanken ignorieren. Das müssen sie ja ignorieren. Weil bei den Staatsverschuldungen, die wir überall haben, dürfen die Zinsen nicht massiv steigen. Aber solche Inflationsraten, da bin ich fest davon überzeugt, da werden die Notenbanken durchschauen. Das ist ja der Fachbegriff. Ich würde sagen, wegschauen. In der Hoffnung, es wird schon nicht schlimmer kommen. Das ist das Szenario und das ist aus meiner Sicht nach dem Boom für mich das wahrscheinlichste Szenario, wieder 80%.
Herr Dr. Schlumberger, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
So, hier ist wieder Ihr Moderator. Hallo, ich hoffe, Sie sind wieder zurück aus dem Video, sind noch da, noch nicht abschalten, es geht noch weiter. Wir haben jetzt unsere Q&A-Session. Nochmal kurz der Hinweis, wenn Sie möchten, stellen Sie Fragen. Das ist in dem rechten Bedienpanel. Das können Sie einfach Frage reinschreiben und an uns schicken. Hier kamen schon welche an. Herr Schlumberger, die erste Frage. Sie hatten ja gesagt, alte Value- und Growth-Definitionen, die sind so nicht mehr gültig heutzutage. Und Sie hatten auch gesagt, was, glaube ich, den Teilnehmer überrascht hat, Sie hatten die Biotech-Aktie auch als Value-Titel gehabt. Gibt es denn noch ein anderes Beispiel, das Sie sagen können, so, wo eben die niedrigen Wachstumsraten typisch sind für Value-Unternehmen nicht passen? Können Sie noch ein Beispiel nennen aus Ihrem Universum, wo es eben doch auch hohe Wachstumsraten hat und die Aktien, in denen Sie engagiert sind?
Ja, es gibt diese Opportunitäten natürlich immer wieder. Wir haben im Moment immer noch die Alphabet drin, die halt einfach aus dieser Abwägung, was ich erwähnt habe, zwischen hohem Gewinnwachstum und immer noch einigermaßen überschaubarer Bewertung, die noch akzeptabel sind. Und da kommt es halt immer so ein bisschen drauf an, wann man einsteigt. Die Alphabet haben wir gekauft letztes Jahr im Zuge der Corona-Krise. Sind diese Wachstumswerte ja auch ein bisschen runtergekommen. Natürlich nicht so stark wie die konjunktursensiblen Aktien, aber auch die haben ja ein bisschen gelitten. Andere Aktie auch aus der Phase, die wir damals gekauft haben, war die Deutsche Post, die wir teilweise noch haben. Ganz klar in der Phase, ich habe mich da gewundert im März, April, warum eine Post, die ja eigentlich einer der großen Profiteure war oder ist von der ganzen Corona-Krise, warum da der Aktienkurs 50% eingebrochen ist. Das sind so die Opportunitäten, wenn dann die Irrationalitäten des Marktes kommen, wo eben massiv über Hedgings, über Futures alles verkauft wird, wo Institutionelle aufgrund von ihres ausgeschöpften Risikobudgets alles auf den Markt schmeißen. Das sind so die Opportunitäten, wo ich dann an diese Aktien auch relativ gut rankomme. Also die gibt es immer mal wieder. Wie gesagt, jetzt sind die alle schon ein bisschen teurer. Da muss ich dann tiefer oder etwas weiter gehen. Guck mal nach China im Moment. Sicherlich so eine Aktie wie die Alibaba, die aufgrund der politischen Umstände, dadurch, dass sich der Jack Ma so ein bisschen unbeliebt gemacht hat bei der kommunistischen Führung, die dann bestraft wurde, also im wahrsten Sinne des Wortes, durch Sondersteuern und Strafgebühren und weiß der Teufel was alles. Da geben sich dann immer mal wieder so, wie soll ich sagen, so Möglichkeiten, wo ich ein Wachstumsunternehmen auch zu einem vernünftigen Preis bekommen kann. Das ist jetzt nicht so das klassische Value. Der Fachbegriff wäre hier Growth at a reasonable price. Also kriege ich noch Wachstum zu einem einigermaßen vernünftigen Preis. Also da kommen so die Sachen zusammen und das stößt da so ein bisschen auf aus unserer Sicht weiteren Aspekt. Das ist der antizyklische. Antizyklik wird eigentlich so durch drei Begriffe definiert. Das eine ist eben unterbewertet. Da haben wir die Überschneidung zu Value. Aber es hängt eben auch, hat auch was mit anderen Sachen zu tun, nämlich ist sie unbeliebt, ist sie untergewichtet, hat sie niemand, ist sie extrem unbeliebt. Das ist noch so ein anderer Faktor, der da eine Rolle spielt, wo ich dann eben auch temporär Gelegenheiten habe, über solche Aktien, die jetzt nicht, sagen wir mal, nicht reines Value sind, aber die ich trotzdem zu einem vernünftigen Preis kaufen kann.
Gut, herzlichen Dank. Dann gibt es noch eine Frage zum Thema, das ist angesprochen worden von Ihnen, Kapitalmarktforschung. Das ist, glaube ich, ein Bereich, den Sie im Haus haben bei Star Capital. Können Sie dazu kurz noch was sagen? Wie funktioniert das? Welche Einflussfaktoren gucken Sie sich da an? Ganz grundsätzlich?
Also das Wichtigste für uns ist natürlich einfach die Datenbank als empirische Grundlage, weil wir können ja nicht alle 10.000 Unternehmen uns jeden Tag genau anschauen. Das geht einfach nicht, sondern der große Vorteil, ich muss einfach versuchen, über einen quantitativen Vorscreening, eine Vorselektion des Universums verkleinern. Und das tun wir eben sehr stark über unsere Datenbank. Und da wir diese Datenbank eh haben, fast perfekt über die letzten 40 Jahre mit in allen Finessen, in allen Faktoren, in allen Komponenten, die man sich so vorstellen kann, die Literatur entwickelt hat in den letzten 100 Jahren, dann werfen wir natürlich immer mal wieder die Maschine an und gucken, was kommt raus, was können wir unter Umständen aus der Vergangenheit noch verbessern, optimieren. Und da haben wir eben, wie gesagt, gerade Ende letzten Jahres eine große Studie gemacht, wo wir einfach versucht haben, alle Faktoren, die, wie gesagt, im Augenblick so bekannt sind, zu testen über die letzten 40 Jahre im Hinblick auf Rendite, also Outperformance gegenüber dem Index und natürlich auch Risiko. Und Risiko nehmen wir jetzt eher als Max Pro Down, also maximales Rückschlagsrisiko. Ich glaube, das ist viel aussagekräftiger als die Volatilität, weil Volatilität, wenn Schwankungen nach oben geht, ist ja eher positiv. Uns interessiert ja eigentlich eher, was passiert, wenn es runtergeht. Also was ist das Schlimmste, was ich erwarten kann? Und da haben wir eben, wie gesagt, auf dieser Basis nochmal so alles durchgetestet, alles, was die Literatur auch zu bieten hat, die Ansätze von Graham, der relativ primitive Ansatz von Pharma French, der ja einfach über niedrigen Buchwert geht oder niedriges Kursbuchwertverhältnis. Wir haben uns Ansätze von Joel Greenblatt angeschaut, einen der erfolgreichsten Hedgefondsmanager der Welt, gleichzeitig US-Professor, Wirtschaftsprofessor an der Universität. Was der entwickelt hat, der hatte so eine Kombination auch, Stichwort Kombination aus Value und Qualität, niedrige Bewertung und Qualität. Er ging da sehr stark über das Thema EV-EBIT, also Unternehmenswert zum EBIT, haben wir ein bisschen ja modifiziert in Richtung EV-EBITDA. Er hat das kombiniert mit einem Qualitätsmaß, Return on Invested Capital, also Kapitalrendite. Der hat auch sehr gute Ergebnisse rausbekommen in den 50 Jahren, die er da seinerzeit untersucht hat. Das haben wir einfach weiter untersucht. Und wir sind eigentlich zu einem Ergebnis gekommen. Wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge, die unterscheiden sich teilweise nicht erheblich. Aber die beste Kombination, die wir jetzt rausbekommen haben, und die lehnt sich so ein bisschen an diese Ansätze an, ist auch ein Bewertungsmaßstab. Da nehmen wir, wie ich schon erwähnt, Enterprise Value, Unternehmenswert zum EBITDA, also Gewinn vor Zinsen, Steuern, Zu- und Abschreibungen. Diese Relation als Bewertungskennzahl, aussagekräftig immer, also wie gesagt, als Kursbuchwert oder KGV. Und auf der anderen Seite ein Maß für die Profitabilität, Bilanzqualität, stärker ausgedrückt über Profitabilität. Und dann nehmen wir die sogenannte Gross Margin, das ist die Bruttogewinnmarge. Das ist so grob gesagt die Differenz zwischen dem Umsatz und den Selbstkosten des Unternehmens, Relation wieder zum Umsatz, also quasi die Profit, der Gewinn in der Kerngeschäftstätigkeit. Und das ist das, was so die Optimalkombination hervorgebracht hat. Also möglichst hohen Ertrag, möglichst hohe Überrendite zum Markt, bei gleichzeitig geringstmöglichem Slowdown, geringstmöglichen Rückschlagsrisiko. Das ist so quasi das, was wir heute herausgefiltert haben. Und das nutzen wir als zur Vorselektion.
Darf ich da kurz nachfragen, Herr Schlumberg? Diese Datenbank, die gehört Ihnen oder Starkable selbst, also die Inhalte davon. Also wahrscheinlich lassen Sie es irgendwie updaten mit aktuellen Daten, aber die Datenbank gehört dem Unternehmen.
Also das, was wir damit machen, gehört uns. Die Daten erheben wir natürlich nicht selber, sondern die kaufen wir ein von drei großen Datenanbietern. Wir pflegen auch diese Daten, weil das Problem ist, da sind sehr, sehr viele Fehler drin in diesen Datenbanken. Das heißt, die müssen teilweise in einem sehr aufwendigen Prozess dann geprüft werden, überarbeitet werden. Also ein sehr, sehr großer Pflegeaufwand, der da notwendig ist. Und wie gesagt, das lösen wir teilweise, dass wir die unterschiedlichen Datenbanken miteinander vergleichen, Ausreißer dann eliminieren. Und das ist quasi dann unser tägliches Brot in der Kapitalmarktforschung, sodass diese Datenbank wirklich aussagekräftig ist, dass wir da nicht auf irgendwelche Dinge reinfallen, auf irgendwelche Fehler, die da fast zwangsläufig drin sind.
Sehr interessant. Jetzt gibt es noch eine letzte Frage. Ich würde sagen, wir haben noch 5 Minuten, dann nehmen wir die noch rein. Die ging zu den 10 größten Unternehmen aktuell in Form Star Capital Equity Value Plus.
Genau, ja.
Ja. Das sind die 10 größten Positionen aktuell, Stand
der Ende Mai. Ja. Ja. Also da sind jetzt 2 Indexfonds drin, da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht näher drauf eingehen, die wir sehr stark eben in Regionen verwenden, wo die Auswahlprozesse eben deutlich schwieriger sind, gerade eben in China oder auch in Fernost. Wir haben natürlich dort auch Einzelwerte, aber da nutzt man so ein bisschen die Gelegenheiten, dass da teilweise auch stärkere Timing-Aspekte, gerade China finden wir jetzt eigentlich, nachdem die ja Anfang des Jahres doch deutlich korrigiert haben, es war ja der beste Markt letztes Jahr, aber ist ja dann recht heftig oder hat stark underperformed zu Beginn dieses Jahres und vom Hintergrund, dass die natürlich schon fortgeschritten sind im konjunkturellen Erholungsprozess und teilweise schon wieder von der monetären Seite ein bisschen bremsen mussten und da sind wir dann ganz günstig wieder reingekommen. Ja, und dann absolut klassische Value-Aktie, natürlich Gazprom, eigentlich immer billig. Allerdings, wenn man den Kursverlauf anschaut, natürlich auch immer mal wieder mit recht heftigen Schwankungen verbunden. Aber ganz klar, das Thema Erdgas ist natürlich relativ zentral als Übergangsenergie zu einem mehr nachhaltigen Energiemix. Und von daher natürlich sehr, sehr zentral für die Energieversorgung, vor allen Dingen von Europa. Dann Alphabet hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Da ist einfach diese Abwägung zwischen Gewinnwachstum und Bewertung immer noch attraktiv. Und sehr attraktiv war es natürlich letztes Jahr im Frühjahr, als wir sie gekauft haben. Dann sind wir bei einem klassischen Rohstoffwert, Tech Resources, klassisches Rohstoffsegment. Und das ist ja im Moment einer der ganz großen Profiteure. Wir alle wissen, das Thema Rohstoffe, die Unternehmen in der Vergangenheit hatten immer Probleme. Die haben schnell, wenn die Preise gestiegen sind, haben sie schnell die Produktion wieder hochgefahren, sind dann in so einem klassischen Schweinezyklus gelandet, dann sind die Preise wieder verfallen, die Unternehmen haben wieder gelitten. Jetzt kommt noch das Thema Nachhaltigkeit dazu. Und das ist jetzt eigentlich ein Mix, der ist für diese Unternehmen dann attraktiv. Denn erstens haben die gelernt aus der Vergangenheit, das heißt, die fahren im Moment ihre Investitionen nur geringfügig hoch. Die genießen jetzt eher die hohen Gewinne aufgrund der hohen Rohstoffpreise. Und das Thema Nachhaltigkeit zwingt die eher sehr gezielt zu investieren in ökologische, nachhaltigere Produktionsverfahren. Das hat für das Unternehmen einen durchaus nicht ganz unangenehmen Aspekt, denn es führt natürlich zu steigenden Preisen. Das ist ja klar, dass wir als Nachfrager das bezahlen müssen, dass wir Nachhaltigkeit umsonst bekommen. Das ist ja ein Märchen. Ja, SK Telekom, auch wieder eine ganz andere Branche, südkoreanisches Telekommunikationsunternehmen, klassischer Profitable Value, Wert, ähnlich wie eine De'Longhi, den kennt der ein oder andere, zumindest die Kaffeemaschinen von De'Longhi sind bekannt. Kering, Luxusgüterunternehmen, auch letztes Jahr natürlich massiv runtergekommen, sehr, sehr attraktiv geworden im damaligen Einstand, wie gesagt, heute schon eher Bereich, wo wir abbauen bzw. uns möglicherweise dann verabschieden müssen in nächster Zeit. Aber natürlich diese klassischer Corona-Verlierer, der dann sehr attraktiv geworden ist und für uns als Antizykliker dann auch attraktiv für den Einstieg. Ja, die Banken, da brauche ich nicht allzu viel zu sagen. Da sind wir trotzdem deutlich untergewichtet, auch wenn die natürlich von dem Zinsanstieg, den wir bis vor ein paar Wochen gesehen haben, stark profitiert haben. BNP Paribas sicherlich schon aufgrund seiner schieren Größe ganz attraktiv in dem Segment. Ansonsten ist es sehr, sehr schwer, im Bankensektor einigermaßen was Vernünftiges zu finden. Sie wissen alle, mein Lieblingsbeispiel, Deutsche Bank. Die Deutsche Bank hat einen Geschäftsbereich, wo sie sehr viel Geld verdienen. Das ist das Investmentbanking. Dummerweise hatte eigentlich der Herr Sewing den Auftrag, das Investmentbanking runterzufahren. Das hat er Gott sei Dank nicht voll umgesetzt. Und deswegen verdient die Deutsche Bank jetzt wieder relativ gutes Geld. Ansonsten kommt noch ein bisschen was aus dem Asset Management. Und ansonsten verdient die Bank in beiden Bereichen kein Geld. Also so ein generelles Segmentproblem des Finanzsektors, da sind wir trotzdem Value in, Value her, stark untergewichtet. Und last but least natürlich das Thema Öl. Und da kommt auch wieder dieser Faktor zusammen mit dem Thema, die werden gezwungen, mehr und mehr in erneuerbare Energien zu investieren. Gleichzeitig fahren sie im schmutzigen Ölbereich ihre Produktion nicht mehr hoch, sondern eher runter. Das Ganze kombiniert sich mit steigenden Preisen, weil das heißt natürlich auch, dass der Ölpreis nicht mehr runterkommt. Es ist ganz einfach, schauen Sie in den USA, immer wenn in der Vergangenheit der Ölpreis auf so einem Niveau war, haben die Amerikaner die Produktion hochgefahren, Stichwort Fracking, und dann ist der Preis sehr schnell wieder gefallen und so hat man immer schön die OPEC im Griff behalten. So, das ist vorbei, Fracking wird nicht mehr hochgefahren. Es gibt massiven Gegenwind aus ökologischen Gründen. Joe Biden sieht das anders wie Donald Trump. Das heißt, der Ölpreis bleibt oben, die OPEC kann das weiterhin kontrollieren. Und insofern ist natürlich dieses Segment sehr, sehr attraktiv. Und das war es natürlich insbesondere letztes Jahr, als wir im Herbst letzten Jahres eingestiegen sind, hatten die klassischen Ölwerte oder die klassischen Energiewerte, sind ja jetzt keine reinen Ölwerte mehr, 60% verloren bis Herbst letzten Jahres. Als Gegenbeispiel, erneuerbare Energieaktien haben sich verdoppelt letztes Jahr, ohne dass die mehr Geld verdient haben. Da ist einfach nur die Bewertung verdoppelt. Und das sind so Irrationalitäten, die man sich natürlich als Antizykliker ganz gut zunutze machen kann.
Also mein lieber Herr Dr. Schlumberger, ich sage einfach mal, Ihnen hört man gerne zu. Ich habe das sehr gerne gemacht. Können Ihnen noch eine Viertelstunde, noch eine halbe Stunde zuhören. Aber wir haben jetzt gesagt, bis 11.45 Uhr eigentlich. Danke. Danke an Stark Capital. Danke an Sie, Herr Dr. Schlumberger, für den Vortrag und auch das Interview vorher. Und danke an alle Teilnehmer, dass Sie dabei waren heute. Es gibt noch einen kleinen Hinweis. Alles, was Sie jetzt gehört haben, auch im Podcast, ein das Video, was wir vorgesehen haben, ist im Partnercenter bei fundresearch.de, Stark Capital Partnercenter bei fundresearch.de, nachlesbar, abrufbar. Dann noch einen zweiten Hinweis. Morgen geht es mit dem Fonds im Fokus weiter, mit Arsenagon Multi-Asset-Strategie. Da geht es um attraktive Renditechancen, jetzt im Niedrigzinsumfeld. Wenn Sie da noch nicht angemeldet sind, gerne über Fund Research nochmal reinklicken und anmelden. So jetzt, und bedanke mich nochmal bei allen Teilnehmern für die Aufmerksamkeit. Danke an den Max für den technischen Hintergrund. Ja, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch.